Ja, ich darf wieder herzliche Grüße aus Hannover mitbringen und freue mich, unter euch sein zu dürfen und möchte noch zu Beginn einmal beten. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Morgen und auch für das, was die Kinder gesungen haben, was so wahr ist. Du hörst Gebet und weil du Gebet hörst, deshalb wollen wir uns auch zu dir nahen und dich um deine Hilfe für diesen Morgen bitten. Öffne unser Herz, Herr. Nimm weg, was uns trennt. Nimm weg, was uns hindern will, auf das zu hören, was du uns heute zu sagen hast. Segne die Kinder, dass sie früh deine Kinder werden. Und verherrliche du deinen Namen. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Ich lade dazu ein, Jesaja Kapitel 40 aufzuschlagen. Jesaja 40, wo wir auch die Schriftlesung schon von gehört haben und der Predigtext sich dann auch zu finden lässt. Woran denken Sie, woran denkst du, wenn Sie an Gott denken? Was kommt einem in Sinn, ob es ihn überhaupt gibt, wie groß er ist, was man hier und dort darüber sagt, was die Bibel vielleicht sogar auch dazu sagt? A.W. Tozer, ein amerikanischer Pastor aus dem letzten Jahrhundert, stellt einmal in seinem bekannten Werk Das Wesen Gottes die folgende Tatsache fest. Er sagte: Das, was uns einfällt, wenn wir über Gott nachdenken, ist das Wichtigste in unserem Leben. Eines Tages wird es wohl offenbar werden, dass ein Volk immer auf dem Niveau geblieben ist, auf dem auch seine Gottesvorstellung war. Das trifft nicht nur auf eine Gesellschaft zu, sondern auch auf den einzelnen Gläubigen, so wie die christliche Gemeinde. Das Aufschlussreichste an einer Gemeinde ist daher stets ihre Vorstellung von Gott. Was sie über ihn sagt, oder aber auch, was sie von ihm verschweigt. Worauf wir uns besinnen, wer und wie Gott ist, hat nach den Aussagen A.W. Tozers direkte Auswirkungen auf unseren Alltag. Eine tiefe Auffassung von Gott zu haben, führt zu einem heiligen Leben. Eine geringe Auffassung, oberflächlich, von Gott dagegen zu einem oberflächlichen Leben, einer oberflächlichen Art des Gottesdienstes, einer nebensächlichen Evangelisation. Ja, in den Zeiten, in denen die Kirche, die Gemeinde Jesu, die niedrigste Meinung von Gott hatte, hat sie stets den geringsten, beziehungsweise müsste sogar sagen, gefährlichsten Einfluss gehabt. In den Zeiten, wo sie allerdings die höchste und biblischste Meinung von Gott hatte, hatte sie stets den fruchtbarsten und gesegnetsten Einfluss in der Welt. Deshalb beginnt auch Calvin sein theologisches Hauptwerk, Institutio, mit der Erkenntnis Gottes. Und damit sind wir mitten in unserem Predigtext, Jesaja 40, Vers 12 bis 31. Der Prophet Jesaja gibt uns in seinem Prophetenbuch ein großes Panoramabild über Gottes Heilsplan, über Gottes Heilsgeschichte. Er gibt uns einen Überblick über Gottes Plan mit seinem Volk. Aber weil sein Plan weit darüber hinausgeht, erspäht Jesaja um das Jahr 700 vor Christus, dass es Gottes Absicht ist, die gute Nachricht vom Reich Gottes allen Völkern zuteil zu werden und dadurch genau seinen Segensträger Israel zu benutzen, als Segenskanal. Ja, genau dieses Volk, das ins Exil verschleppt wurde, und genau hier haben wir die Spannung. Der zweite Teil des Jesaja-Buches, der auch als Trostbuch bezeichnet wird, hat eben erst mit dem Kapitel 40 begonnen, schlägt den sogenannten Trostton an in Vers 1 und 2, tröstet mein Volk. Es kündigt an, dass Gott mit Macht kommt und sein Volk aus dem Exil retten wird. Aber das lässt sich so leicht sagen. Wo war denn Gott, als Israels Nordreich von den Assyrern und Israels Südreich durch die Babylonier verschleppt wurde? Wo war Gott, als die Weggeführten versklavt, misshandelt wurden? Wo war Gott, als scheinbar die Götter der Feinde triumphierten und die Feinde umso eifriger ihren Göttern begannen zu dienen? Der Anspruch, sein Volk aus dem Exil zu befreien, verlangt einen Machtbeweis, einen Gottesbeweis. Und der erste Abschnitt von Jesaja 40, 1 bis 11 schließt mit der Ankündigung, dass Gott mit Macht kommt, dass Gott wie ein Hirte sich seiner Herde auf der einen Seite annimmt und seine Lämmer sorgsam im Gewandbausch tragen wird, auf der anderen Seite aber auch mit Macht kommt. Ja, aber da angesichts der mächtigen Befreiungsbotschaft alle Worte diesen Exilanten wie Schall und Rauch scheinen und sie anklagend nach Beweisen fordern, kündigt der Prophet jetzt in Jesaja 40, wir haben es gehört, von Vers 9 an, bekommt von Gott gesagt, steige auf einen hohen Berg, O Zion, die du die frohe Botschaft verkündigst. Erhebe deine Stimme mit Macht, O Jerusalem, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe sie, fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, seht, da ist euer Gott. Seht, da ist euer Gott. Diese Proklamation, diese Aufforderung zur Gottesschau, die in den darauf folgenden Versen Entfaltung findet, die borgen wir uns jetzt heute als Predigtitel für die folgenden Verse ab Vers 12. Bei den vorliegenden Versen wird uns ja wahrlich noch das Sehen und Hören vergehen. Und auf der anderen Seite aber auch aufgrund ihres Glanzes einmal den Atem rauben, aber dann wiederum auch einen längeren Atem für den Alltag geben. Es folgt eine Anzahl, ein Inferno an Fragen. Es sind Vergleichstests, die den Verzagten vorgehalten werden über Gottes Majestät. Wenn wir den Text etwas abklopfen, dann fällt uns zum einen auf, dass er in drei Teile fällt. Drei Teile ab Vers 12, ab Vers 21 und Vers 27 jemals diese rhetorischen Fragen, die nicht direkt eine Antwort bekommen, weil sie offensichtlich sind. Und sie erinnern uns an Hiob Kapitel 40, auch wieder das Kapitel 40, wo Gott Hiob diese prüfenden Fragen stellt. Und Jesaja beantwortet die Frage, ob Gott aus Babylonien befreien kann oder aus Assyrien, mit der Feststellung, dass Gott einzigartig ist. Er kann nicht erlösen, weil er größer ist als die babylonischen Götter. Er kann erlösen, weil er der einzige Gott ist. Denn wir sehen hier zum Ersten Gottes unvergleichliche Allmacht. Ich lese Vers 12 folgende einmal vor. Es heißt, wer hat die Wasser mit der hohlen Hand gemessen? Wer hat den Himmel mit der Spanne abgegrenzt, den Staub der Erde in ein Maß gefasst? Wer hat die Berge mit der Waage gewogen und die Hügel mit Waagschalen? Ja, mit diesem Bündel an Fragen konfrontiert er die Exzellenten und sagt, wer von diesen Göttern, die unter den Babyloniern ist, kann das? Euer Gott ist nicht ein Berg oder ein Ozean oder eine Sonne oder der Himmel, aber er hält all das in seiner Hand. Das weite Meer. 71% der Erdoberfläche ist mit Wasser bedeckt und Wissenschaftler sprechen von unterirdischen Ozeanen mitten im Erdmantel. Unvorstellbar, was für Wassermassen das sind. Gott misst sie mit seiner hohlen Hand aus. Aber nicht nur das. Gott hat die Erde und was sie enthält, den weiten Himmel und das scheinbar unendliche Universum gefasst, gewogen, ausgespannt und durch seine Weisheit erschaffen. Gott übersteigt, er transzendiert die Welt. Er kann von unserer Welt in ihrer Größe und Gewicht nicht erfasst werden, aber er kann sie fassen, er hat sie gegründet. Ja, wie entblößt das und damit Gott sämtliche heidnische Naturreligionen, die die Erde als Mutter Gaia verehren, die Sonne anbeten. Nicht die Schöpfung will angebetet werden, sondern sie will durch ihre Herrlichkeit auf den Schöpfer weisen. Sie sind Fingerspuren des Schöpfers und sie will hin zur Anbetung zu ihm führen. Von Jonathan Edwards stammen die bekannten Worte, die Schöpfung ist einer der größten Evangelisten Gottes. Psalm 19,1, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Von den irdischen Möglichkeiten wendet sich aber der Prophet zur göttlichen Weisheit in Vers 13, um seine unvergleichliche Allmacht zu demonstrieren. Wer fragt, er hat den Geist des Herrn ergründet und wer hat ihn als Ratgeber unterwiesen? Dieser Vers wird zweimal im Neuen Testament zitiert. Wir finden ihn zum einen bei Paulus im Römerbrief, Kapitel 11, 34, wo Paulus die Heilsgeschichte darlegt und sagt, dass Gott mit seinem Volk Israel noch nicht zu Ende ist. Und er kommt am Ende dieser göttlichen Schau des Heilsplanes Gottes auch wieder zur Anbetung und zitiert genau diesen Vers. Die zweite Stelle, wo das im Neuen Testament erwähnt wird, finden wir in 1. Korinther 2, 16. Dort wird Gottes Geist von unserem menschlichen Geist kontrastiert als ein Geist, der göttliche Geist, der nicht zu fassen ist im Vergleich zu unserem menschlichen Geist. Vers 14 fährt fort und feuert eine herausfordernde Salve nach der anderen. Wen hat er um Rat gefragt, dass der ihn verständig machte und ihm den Weg des Rechts wiese, dass er ihn Erkenntnis lehrte und ihm den Weg der Einsicht zeigte. Gott hat und braucht keine Geheimsekretäre. Er braucht keinen Rechtsbeistand oder Rechtsratgeber. Unser Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit, der Weisheit und der Einsicht in Person. Und deshalb, genau deshalb wird der Messias auch in Jesaja Kapitel 11, Vers 2, der Messias Jesus Christus, der sowohl Gott als auch Mensch war, mit den folgenden Namen betitelt: Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Genau dieser Gott ist in Jesus Christus Mensch geworden und uns nach 1. Korinther 1, Vers 31 zur Weisheit gemacht worden. Oh, wohl der Seele, die diesen zum Ratgeber hat. Dieses rhetorisch fragende Feuerwerk, das kann an dieser Stelle ja nur verneint werden. Keiner hat so eine unvergleichliche, eine vergleichbare Schöpfermacht wie Gott, weil er unvergleichlich ist. Keiner ist so wie der lebendige Gott Israels. Aber nun wendet sich die Prophetenstimme in Vers 15 an die Heidenvölker. Und das Wörtchen, was hier im Hebräischen für Heidenvolk verwendet ist, es gibt mehrere Wörter im Hebräischen, zwei kennzeichnen sich besonders aus. Wenn das Wort Goyim verwendet wird, dann meint das Alte Testament die Heidenvölker, also nicht Israel. Wenn Gott von seinem Volk Israel spricht, dann wird meistens das Wort Am verwendet. Und hier spricht Gott von den Goyim, von den Heiden, die Gott nicht kennen. Ja, so wendet sich Gott durch seinen Propheten mit einem Gerichtswort an die Heidenvölker, die mit Gott auf Kriegsfuß standen. Und es wird eingeleitet mit diesem Signalwort, siehe. Vers 15, siehe. Die Völker sind wie ein Tropfen am Eimer, wie ein Stäubchen in den Waagschalen sind sie geachtet. Siehe, er erhebt diese Inseln auf wie ein Staubkörnchen. Und Jesaja erinnert nicht nur daran, wie die göttliche Dimension im Himmel, im Meer ist, sondern eben auch bei den Heidenvölkern auf Erden, die sich gegen Gott auflehnen. Sie werden mit drei Bildern verglichen. Mit einem Tropfen am Eimer. Ein paar Kapitel zuvor, in Jesaja 17, haben wir davon gelesen, wie gesagt wird, dass die Völker so als Wichtigtuer sich auftun und als tosendes Meer sich verhalten. Aber an dieser Stelle werden sie plötzlich in die Realität gerückt, dass sie nur ein Tröpfchen am Eimer sind. So ein Tröpfchen vermag weder den Durst zu stillen, noch das Land zu bewässern. Das woke Aufbäumen der Heidenvölker gleicht vor Gott einem Tröpfchenaufstand. Das hebräische Wort für Tröpfchen finden wir auch nur an dieser Stelle und das gibt gleichzeitig das Gewicht der Heidenvölker wieder. Sie sind wie ein einmaliger Tropfen am Eimer und Wilhelm Busch schreibt in seiner so köstlichen Art über diesen Tropfen der Heiden. Da ist die Haustochter, sie hat geschrubbt, geputzt, dann leert sie den Eimer aus. Dabei geschieht es, dass ein Tropfen Wasser im Eimer hängen bleibt. Nun wird das Mädchen nicht etwa einen Lappen suchen, um diesen Tropfen abzuwischen. Er ist zu gering und belanglos, dass er getrost an dem geleerten Eimer hängen bleiben kann. Ein Tröpfchen im Eimer. Das zweite Bild. Staubbelag in der Waagschale. Sie haben kein Gewicht, das es in der Waagschale aufbringen könnte. Und wie sagte noch der Prophet Daniel zu König Belsazar, König von Babylon in Daniel 5? Er, der große, pompöse Herrscher, der sich so großer Macht und Herrlichkeit rühmte. Das Gerichtswort an Belsazar ging mit den folgenden Worten: Du bist auf einer Waage gewogen und für zu leicht empfunden worden. Wie ein Staubbelag. Das dritte Bild. Der Tropfen am Eimer, der Staubbelag. Und jetzt nochmal ein anderes Wörtchen für Staub wird verwendet. Die Inseln der Heiden, die Gott schon nur nichts erheben kann, werden mit Feinstaub verglichen. Wieder ein Gerichtswort. Denn Gott zerreibt seine Feinde nach Psalm 18 wie Staub und lässt sie im Wind davonblasen. Was für ein Wort, was für ein Ausdruck. Und Gott sagt damit, wer ist Assyrien? Wer ist Babylon? Babylon ist eine Heeresmacht, die nur so groß tut, als sei sie Big Babylon, aber im Letzten ist sie Babylon. Von der universalen Perspektive, aus Vers 12 bis 14 und dieser globalen Perspektive von Vers 15 schwenkt jetzt die prophetische Kamera hin auf eine lokale Analyse von Vers 16. Vers 16 nimmt ein konkretes ehemaliges Nachbarvolk von Israel von den jüdischen Exilanten ins Visier Libanon. Der Libanon ist ein Ort, der besonders für seinen großen Wald bekannt ist. Immer wieder lesen wir davon, von den großen, gewaltigen Zedern Libanons. Der Holz war Libanons ganzer Stolz. Ja, die ganze Menge des libanesischen Waldes war ja gewaltig. Aber selbst der ganze Holzstolz des libanesischen Königs, als es dann soweit war, dass das Holz nach Jerusalem gebracht wurde, um den Tempel zu bauen, wiewohl das dafür benutzt wurde, sagt Gott an dieser Stelle, das ganze Brennholz, das ganze Wild als Brandopfer, das reicht nicht an. Der Libanon reicht nicht hin, Vers 16, zum Brandholz. Und sein Wild genügt nicht zum Brandopfer. Es reicht nicht, nicht wahr? Es soll ja noch nicht gerade wenig Menschen geben, die mit ihren frommen, emporsprossenden Taten vor Gott gerade stehen, meinen zu können, mit ihrem religiösen Brandholz und damit um sich wuchern, nach dem Motto, ich tue recht und scheue niemand, ich habe kein Problem mit Gott, ich bin ein rechtschaffender Mensch, kein schlechter Mensch, andere sind schlimmer. Hier, Gott, da ist mein Brandholz meiner guten Werke oder das Opfer meiner Rechtschaffenheit, das würde dich doch zufriedenstellen. Wissen Sie, dass alle unsere frommen und guten Werke ohne Christus im Zentrum Gott anwidern? Gott kann mit all unseren religiösen Brandholz nichts anfangen, sagt dieser Vers. Und lassen Sie uns an dieser Stelle deshalb folgenden Bericht von Wilhelm Busch mal zu Herzen gehen, der eine Begegnung mit solch einer stolzen Zeder hatte und zu berichten weiß, ein alter Mann, der im Altenheim ist, krank war, aber sich bis auf die Haut gegen Gottes Wort wehrte. Als es dann aber zum Sterben ging, dann sagte jener, ach, wenn man mal 75 Jahre alt ist, dann kann man doch ruhig auch sterben. Stopp, rufe ich, sagt Wilhelm Busch, halt, das geht nicht. Ob man in Ruhe sterben kann, das hängt nicht vom Alter ab. Das hängt davon ab, ob man Friede mit Gott hat. Etwas unsicher schaut mich der Alte an. Dann legt er los. Frieden mit Gott, den habe ich. Jetzt kommt das Brandholz. Ich habe nichts gegen Gott. Mein Wahlspruch war, tue recht und scheue niemand. Danach habe ich gelebt. Ich habe niemand bestohlen. Ich habe niemand Unrecht getan. Und während er nun alle seine guten Taten aufzählt, dann kratzt er mit beiden Händen auf seiner Bettdecke. Es ist, als wenn er seine Vorzüge und guten Werke auf ein Häuflein zusammenscharen und vor Gott hinlegen möchte. Immer noch zählt er auf, während seine Hände das unsichtbare Häuflein hübsch säuberlich zusammenschauen. Ich habe nicht Streit gehabt mit meinem Haus, ich war immer kameradschaftlich gegenüber meinen Arbeitskollegen. Ich habe, Punkt, Punkt, Punkt. Er ist fertig. Nachdem er mit seiner Aufzählung fertig ist, gratuliert ihm Busch, da er selbst es nicht so weit bringen kann, aber dankbar ist, einen Heiland zu haben, der für seine Sünden gestorben ist. Und diese zählt Busch ihm jetzt einzeln auf. Einige Augenblicke ist es sehr still im Zimmer. Dann seufzt der alte Mann tief und gibt zu. Ja, wenn ich mir die Sache genau überlege, dann ist in meinem Leben auch nicht alles so gewesen, wie es sein sollte. Oho, lege ich nun aber los. Was soll denn das heißen? Eben haben Sie doch noch großartig getan, wie Sie vor Gott bestehen können und wie Ihr Leben vollkommen in Ordnung ist. Ja, sagt er. Zögernd, wenn man sein Leben mal so richtig ansieht, dann, ja, lieber Vater, dann packen Sie aber aus. Und dann kam eine Beichte. Was da gesprochen wurde, sagt Busch, das hat nur Gott hören dürfen. Aber als der alte Mann fertig war, stand ein riesiger Berg von Schuld und Sünde da, vor dem das kleine Hügelchen auf der Bettdecke ganz und gar verschwand. Ich war erschüttert. Und so wollen Sie vor Gott treten? Der stolze Brennholzhaufen seiner vermeintlich guten Werke offenbarte sich als Staubhäufchen im Vergleich zu seinem Sündenberg dieses alten Mannes, den Busch dann kurz darauf zum Kreuz führen durfte. Und hier kommt Vers 17 noch einmal eine Ergebnissicherung dieser Völkeranalyse mit all ihren religiösen Brennholzismen, Buddhismus, Kommunismus und was könnte man nicht alles aufzählen, Transhumanismus und den Egoismus götzen. Vers 17 attestiert gleichermaßen: Alle Völker sind wie nichts vor ihm. Sie gelten ihm weniger als nichts, ja, als Nichtigkeit gelten sie ihm. Das ist eine dreifache Betonung ein und derselbe Tatsache. Alle Völker sind wie nichts, als wären sie nicht. Sie gelten ihm weniger als nichts, also als im negativen Bereich, ja, als Nichtigkeit. Wir kennen das Wort Tohu Wabohu, was in 1. Mose 1, Vers 2 den öden Erdzustand beschreibt. Das Wörtchen Tohu haben wir auch wieder hier. Aber die erste Schau ist noch nicht zu Ende. Gottes unvergleichliche Allmacht wird mit den zwei Fragen aus Vers 18 und einer Ironie von Vers 19 und 20 noch einmal verdeutlicht. Der Prophet fragt, wem wollt ihr den Gott vergleichen? Was für ein Ebenbild wollt ihr an meine Seite stellen? Wir haben gesehen, dass selbst die Menge der tobenden Völker in ihrer Gesamtheit nichts zu bieten hat. Aber hier wird in der zweiten Hälfte des Verses noch von einem Ebenbild gesprochen. Das ist ein anderes Wort, als in 1. Mose 1, 27 erwähnt wird. Das nur am Rande. Das Wörtchen, was wir hier meinen, was hier steht, das meint, dass kein menschlich geschaffenes Ebenbild in auch nur annähernder Art und Weise Gott gleichkommt. Die Bibel weiß sehr wohl, in einer Analogie von Gott zu sprechen, als dem Hirten, dem König, dem Fels. Aber keine Entität, kein erschaffenes Wesen, kommt in seinen Eigenschaften in irgendeiner Weise auch vollkommen oder auch nur anteilweise an Gott heran. Es sind Bruchteile, um ihn zu beschreiben in seinem Wesen. Er sagt, mit wem wollt ihr mich denn vergleichen? Mit euren Götzen? Und das zielt jetzt auf eine ganz konkrete Anwendung ab Vers 19. Das nimmt nämlich diesen Gedankenfaden der Exilanten auf. Die haben ja um sich ganz viele babylonische Götter. Der Hauptgott war Marduk. Und wer einen Eindruck von diesen Göttern bekommen mag, der möge zeitig noch nach Berlin reisen. 23. Oktober diesen Jahres wird das sogenannte Pergamonmuseum für 4 Jahre geschlossen. Wir haben dort sehr wichtiges, anschauliches, archäologisches Anschauungsmaterial, was uns ein bisschen einen Einblick gibt in die Atmosphäre, in der sich Israel befand. Unzählige Götzen aus Stein, Verzierung göttlicher Wesen, Götter, denen die Babylonier und die Assyrer Ehre, Opfer, Anbetung brachten. Aber was sind sie? Vers 19 bringt die Bestandsaufnahme. Achten Sie mal auf die nüchterne Beschreibung. Das babylonische, dieses babylonischen Götterkultes, Vers 19, das Götzenbild, ist eine Frage, also nach dem Motto, wollt ihr mich etwa damit vergleichen? Das hat der Künstler gegossen und der Goldschmied überzieht es mit Gold, lötet silberne Kettchen daran. Wer aber zu arm ist, wählt als Weihgeschenk ein Holz, das nicht fault, und sucht sich einen Schnitzer, der ein Götzenbild herstellen kann, das nicht wackelt. Wir kommen hier einen Blick in die skurrile Idolenfabrik und die Kraft liegt hier in den Verben. Ja, was können denn die heidnischen Götzen, wenn die Kraft in den Verben liegt? Zunächst wird gesagt, von dieser Götzenmanufaktur, dass sie vom Künstler, Goldschmied und Schnitzer hergestellt werden müssen. Dann, wenn sie einmal unter Betonung eben aus Menschenhand geschaffen wurden, dann kommt ihre Allmacht zu tragen. Sie können, oho, man höre und staune, mit Gold überzogen werden und silberne Kettchen tragen, aber natürlich nur, wenn die Kettchen auch angelötet sind, sonst würde die Schwerkraft ihr Übriges tun, das verstehen wir natürlich, ja. Dickes Ding. Vers 20, sie können, nicht faulen, nicht morsch sein, da sie aus hartem Holz bestehen, nochmal ein Zeichen ihrer Stärke. Und jetzt kommt die volle Würde der Götzen, an der sich die Heiden ergötzen. Sie können tatsächlich, trotz weit verbreiteter babylonischer Prozessionsliturgie, Vers 20 ist Zeuge, nicht wackeln. Da haben wir des Kaisers neuen Kleider. Wir haben die Ironie von Jesaja bemerkt, denn wenn man bei den Götzen erstmal aufzählen muss, was sie nicht können, dann offenbart das nicht ihre Allmacht, sondern ihre Ohnmacht. Jeder heiligen Schein muss fallen. Was für eine Pracht. Ja, was für eine Pracht Götzen, Amulette, Talismane wirklich haben, wird am großen Tag des Herrn spätestens offenbar, wenn sie allesamt entblößt werden, wie Jesaja Kapitel 2 beschreibt. Und man wird sich in Felsenhöhlen und Erdlöcher verkriechen aus Furcht vor dem Herrn und vor der Herrlichkeit seiner Majestät, wenn er sich aufmachen wird, um die Erde zu schrecken. An jenem Tag wird der Mensch seine silbernen Götzen und seine goldenen Götzen, die jeder sich gemacht hat, um sie anzubeten, den Maulwürfen und den Fledermäusen hinwerfen, um sich zu verkriechen in die Felsspalten und Steinklüfte aus Furcht vor dem Herrn und der Herrlichkeit seiner Majestät, wenn er sich aufmachen wird, um die Erde in Schrecken zu versetzen. Warum mag man an so einem Wurfholz festhalten, das am großen Tag der Wiederkunft unseres Herrn nur ein Stöckchen ist, das vor die blinden Tiere, Maulwurf und Fledermaus, geworfen wird. Und Jesaja erinnert uns mit Vers 18 und fragt nochmal, seht, da ist euer Gott, mit wem wollt ihr mich denn vergleichen? Oder was für ein Ebenbild wollt ihr ihm an die Seite stellen, fragt er. Was vermag gegen die Herrlichkeit und Macht unseres Gottes ein Buddha, ein Horoskop oder ein Traumfänger? Das sind alles heidnische, okkulte Götzen, die dir falsche Versprechungen geben, die sie nicht halten können und dich wie ein Grashalm fallen lassen, wenn du dich an sie hängst. Aber viele im Westen sind ja zu gebildet, um sich Hausgötzen anzueignen. Sie sind ja schließlich aufgeklärt, haben die Religion hinter sich gelassen, aber im Grunde genommen haben sie sich ihre Götzen lediglich in Gedankengebäude umgezimmert. Da hatte ich kürzlich ein sonderbares Gespräch. Es ging darum, dass Gott sich durch die Schöpfung uns Menschen zeigt und die Schöpfung ein Fingerabdruck von Gott ist. Und dass im letzten dieser Fingerabdruck Gott doch einen Dank in uns hervorbringen muss. Ja, wir müssen die Frage für uns klären, wem klatschen wir denn Beifall bei einem herrlichen Sonnenuntergang oder bei einer kristallklaren Nacht, wo wir den Sternenhimmel sehen und es in uns sich etwas regt? Mein Gesprächspartner dachte kurz darüber nach, dann kam die Antwort: Ich danke mir, dass ich mir diesen Moment selbst ermöglicht habe. Darauf entgegnete ich: Siehst du, der Unterschied zwischen uns beiden ist, dass du die Schöpfung, die uns eigentlich zu Gott treiben möchte, in Dank und Anbetung so verdrehst, dass du dich selbst als Gott anbetest. Das ging der Person dann zu weit oder zu nah. Das Gespräch wurde beendet. Unsere Gesellschaft feiert sich ja in einer derartigen Selbstverliebtheit, dass man mittlerweile begonnen hat, sich selbst zu heiraten unter dem Begriff Sologamie. Man glaubt dabei jedem Klugredner und Quacksalber und Schwätzer, wenn es darum geht, wie man den inneren Frieden zu erlangen versucht. Aber man glaubt nicht dem lebendigen und unvergleichlichen Gott, der in Jesaja 45 sagen lässt: Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, all ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Gottes unvergleichliche Allmacht enthält bereits ungemein viel Sprengstoff, aber wenn wir die unvergleichliche Allmacht Gottes in der Schöpfung sehen und als nächstes zu seiner Herrschaft kommen, ja, dann muss man an die Worte Hiobs von Hiob 26, 14 denken. Siehe, das sind die Umrisse seines Weges. Wie leise ist das Wort, das wir davon vernehmen. Aber der Donner seiner Macht, wer versteht ihn? Deshalb müssen wir schnell zur zweiten Charakteristik eilen, die uns hier dargestellt wird. Einmal Gottes unvergleichliche Allmacht. Das zweite, Gottes unerschütterliche Herrschaft. Vers 21 bis Vers 26. Während die ersten Fragen über die Unvergleichbarkeit Gottes in der Schöpfung sprachen, wendet sich jetzt mit Vers 21 der Schreiber an die Erkenntnislehre seiner Hörer. Hier ist die Rede von der Verkündigung, die vom Anfang an gehört wurde. Wisst ihr es nicht, hört ihr es nicht. Ein Ausdruck, der Gottes Schöpfungshandeln, aber auch Gottes Heilshandeln meint. Bereits im Alten Testament gab es klare und deutliche Predigt, Verkündigung. Ja, bereits im Alten Testament wurden die Hörer auf das Gehörte behaftet. Ja, jede Botschaft, die von Gott verkündigt wird, soll Taten folgen lassen. Und der Mensch, wie er darauf reagiert, wird darauf behaftet von Gott. Vers 21, wisst ihr es nicht, hört ihr es nicht? Ist es euch nicht von Anfang an verkündigt worden? Habt ihr nicht Einsicht erlangt in die Grundlegung der Erde? Bei den Verben Wissen und Hören haben wir im Hebräischen eine kontinuierliche Zeitform nach dem Motto: Habt ihr nicht ständig gewusst? Habt ihr nicht immer wieder Sonntag für Sonntag gehört? Jesaja fragt seine Adressaten nach dem Motto: Seid ihr etwa taub oder seid ihr nur ignorant? Ihr wisst doch, dass der Herr über die Welt in seiner Allmacht herrscht, und da haben wir das Problem. Jesaja 1, Vers 3 wirft Israel Folgendes vor: Ein Ochse kennt seinen Besitzer, ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht. Israel hatte ein Unmengenbeutel an Wissen, eine Unmenge an Dingen, wo sie Informationen herbekamen, aber sie hatten keine Weisheit. Sie wussten nicht, damit richtig umzugehen. Sie wussten es nicht anzuwenden. Sie wurden nicht einsichtig. Und deshalb musste Gott in Jesaja 5, Vers 13 sagen: Darum wandert mein Volk in die Gefangenschaft aus Mangel an Erkenntnis. Und als ob sich der Prophet Jesaja nicht schon ausgiebig genug darüber elaboriert hat, dass Gott der Schöpfer, der Allmächtige, der Herrscher ist, fügte er trotzdem nochmal eine liebevoll werbende Erinnerung an. Noch einmal an eine Erinnerung an das wirkliche Größenverhältnis. Vers 22, und das klingt sehr stark an diesen Königspsalm 2 an. Er ist es, Vers 22, der über dem Kreis der Erde thront und vor dem ihr Bewohner wie Heuschrecken sind, der den Himmel ausbreitet wie ein Schleier und ihn ausspannt wie ein Zelt zum Wohnen. Jesaja charakterisiert Gott in diesen Versen als unerschütterlichen Herrscher. Während man bei den erschaffenen Götzen darauf achten muss, dass sie nicht wanken, thront der ewige Gott über dem Kreis der Erde in seiner Herrlichkeit. Kleine, aber nicht ganz unwesentliche Randbemerkung, das Wörtchen für Kreis der Erde, Chukaaretz, im Hebräischen, das kann auch als Kugel der Erde übersetzt werden. Benjamin Davidson hat in seinem Hebräisch-Lexikon den Beleg dafür geliefert. Und es ist interessant, dass in Hiob 26,7 er von Gott sagen kann, dass er die Erde aufgehängt hat über dem Nichts. Gott thront königlich über dem Erdball und ihm entgeht nichts. Ja, Gott thront über der Erde und seine Bewohner, und jetzt hier kommt ein interessanter Vergleich, sind wie Heuschrecken. Buber Rosenzweig übersetzt wie zirpende Grillen. 4. Mose 13, die Kundschafter Israels wurden ausgesandt, sollten das Land erkundigen, das Land Kanaan, kommen zurück. 10 der 12 sagen, und erschrecken, von Furcht verbreiten sie diese Furchtbotschaft. Wie Heuschrecken kamen wir uns vor in ihren Augen, der Kanaaniter. Zu Schrecken einflößen. Nur zwei hatten eine andere Perspektive, nämlich die Perspektive, die Jesaja uns hier auch vor Augen malt, dass nämlich alle Erdbewohner vor Gott sind wie Heuschrecken. Ja, ein gefundenes Fressen, der Mittagssnack. Aber wie sieht Gott die Dinge? Die Erdbewohner wie Heuschrecken? Ja, aber seht, dieser Gott ist es auch, der den Himmel ausgebreitet hat. Das Himmelszelt wie ein Schleier. Und es ist sehr bewegend, diesen Vers zu lesen und dann einen Spaziergang zu machen. Am besten in einer schönen, dunklen Winternacht ohne Wolken. Wenn man zum Himmel aufschaut, was für ein Gott. Jesaja wird sich in Vers 26 nochmal etwas mehr darüber aufhalten. Wir kommen da nochmal drauf. Deshalb fährt er jetzt in Vers 23 aber fort, Gottes unerschütterliche Herrschaft angesichts einer bestimmten Erdbewohnergruppe zu charakterisieren. Nämlich, er spricht, er sagt, er ist ein Gott, der die Fürsten zunichte macht, die Richter der Erde in Nichtigkeit verwandelt. Und hier haben wir das eigentliche Größenverhältnis. Die Bibel lehrt, dass ja, Fürsten, Gewalten, menschliche Ordnungen, beziehungsweise ja, diese Obrigkeit und selbst die gottloseste Regierung immer noch besser ist als ein Land in Anarchie. Römer 13 und andere Stellen rufen jeden, der die Bibel ernst nimmt, dazu auf, für die Regierung, für die Fürsten, für die Judikative, Legislative und Exekutive unseres Landes zu beten und ihnen zu folgen, sofern es nicht den Geboten Gottes widerspricht. Aber eben diese Obrigkeit hat auch seine von Gott gegebene Grenzen bekommen. Gott fordert auch von der Obrigkeit Rechenschaft darüber, wie sie sich zu ihm verhält. Ob sie ihn fürchtet und der Herr weise Gesetze erlässt oder ob sie ihn ignoriert, hasst und seine Gesetze mit Füßen tritt. Ja, und eine Gesellschaft mit betreuten Denken oder betreuten Sprechen gefangen halten will. Wiewohl Gott die Obrigkeit einsetzt, ist er der König der Könige und der Herr der Herren. Er lenkt die Herzen der Herrscher wie Wasserbäche. Und er setzt sie ein, aber in 0, nix auch wieder ab. Und davon hatte Israel auch schon eine Kostprobe bekommen. Sanherib, das assyrische Heer, in einer Nacht 185.000 Mann, wie nichts beseitigt. Nichtigkeit, wieder das Wort für Tohu. Also öde. Alle, die ein schönes Amt geziert haben. In einem Nu waren sie plötzlich weg. Und um diesen Prozess des Zunichtemachens noch mal etwas näher zu beschreiben, fährt Vers 24 fort und achten Sie einmal auf die Kurzlebigkeit der Herrscher und ihrer Pläne. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm in der Erde Wurzel getrieben, da haucht er sie an und sie verdorren und ein Sturm Wind trägt sie wie Stoppeln hinweg. Die dreifache Anwendung dieses Adverbs kaum, das bringt im Urtext das Folgende zum Ausdruck, umschreiben möchte. Sie sind also gepflanzt, ja wirklich? Also wurden sie gesät, aha, also hat ihr Stängel ja schon Wurzel geschlagen, aber dann bläst er sie weg. Gottes Hauch ist an dieser Stelle ein Gerichtshandeln Gottes, ein Wegblasen. Bereits in Vers 6 sprach ja der Prophet davon, dass der Hauch des Herrn den Menschen anblasen kann und er verwelkt wie eine Blume. Und es ist daher nicht von ungefähr, dass der Apostel Paulus in 2. Thessalonicher 2, Vers 8 über einen der großen Fürsten der Endzeit, dem Antichristen, zu schreiben weiß, dass wenn der Herr Jesus wiederkommt, er ihn anhauchen wird und beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes. Gott kann und hat in seiner Macht ja vor einiger Zeit ein Gesetz zum assistierten Suizid verhindert. Und er kann auch noch andere Dinge wenden und verändern, wenn er das möchte. Oder nehmen wir einmal ein Ereignis der vergangenen Tage rund um diese Berliner Stadtschlosskuppel. Der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen, dass das Berliner Humboldt-Forum an einem sogenannten Kunstprojekt arbeiten wollte, um die sich an der Berliner Schlosskuppel befindende Bibelvers-Inschrift zu entfernen bzw. zu überdecken. Es handelt sich um eine Kombination dieser Verse aus Apostelgeschichte 4,12 und Philipper 2, Vers 10. Dort steht, es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Namen den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu zur Ehre Gottes des Vaters, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle deren Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Kulturstaatsministerin Claudia Roth von Partei Die Grüne hatte das Vorhaben der Stiftung im Herbst 2022 aufs Schärfste verteidigt, diesen Schrifttext zu überdecken durch ein Kunstprojekt. Die Bibelverse stünden für einen christlichen Kolonialismus. Nun aber, wie kürzlich als Anfang Juli bekannt wurde, wurde das Vorhaben gestoppt. Begründung: die dazu geplante Kunstinstallation, sie scheiterte schlicht und einfach an den Kosten. Da hat Gott doch einfach mal einen Strich durch die aufgrünenden Rechnungen gemacht, oder um dem Bibeltext nochmal stärker nahe zu kommen, die grünen Staubeln davongeblasen. Und der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse, SPD, also von der Roten Partei, äußert sich kürzlich in einem Interview positiv zu dem von König Friedrich Wilhelm IV. Erstellten Kuppelspruch mit den erklärenden Worten: schließlich sollen alle Menschen, auch er als König, ihre Knie beugen vor Jesus Christus und ihm Rechenschaft geben. Ist ja doch durchaus interessant, welche kreativen Wege unser Gott auch einer grünen Kulturfürstin mal die rote Karte zeigen kann und sie wirklich auch beim Namen nehmen kann, ne? Aber so wie Gott in seiner Souveränität auf wunderbare Weise eingreifen kann, kann er auch in seiner Souveränität eine Gesellschaft in ihre sündhafte Sturheit, dem eigenen Trieb, dem Sog dahingeben, was eine noch desaströsere Gesetzgebung mit sich bringen kann. Aber eins steht fest: er thront und seine Herrschaft ist unerschütterlich. Mit wem wollte Gott deshalb vergleichen? Vers 25 fordert erneut heraus: mit wem wollt ihr mich denn vergleichen, dem ich gleich sein soll, spricht der Heilige. Wie in Vers 18 haben wir hier wieder eine rhetorische Frage, auf die keine Antwort direkt folgt, da es offensichtlich ist, dass Gott auch in seiner Herrschaft mit niemand vergleichbar ist. Sowohl seine Allmacht ist unvergleichlich, aber auch seine Herrschaft ist unerschütterlich. Aber haben Sie es gemerkt, hier in Vers 25 spricht jetzt Gott selbst in der Ich-Form. Deshalb, weil Gott in seiner Herrschaft unerschütterlich ist, wird uns Vers 26 noch ein letztes Mal die himmlische Perspektive erleuchten. Vers 26: hebt eure Augen auf zur Höhe und seht. Wer hat dieses erschaffen? Er, der ihr Herr abgezielt herausführt. Er ruft sie alle mit Namen. So groß ist seine Macht und so stark ist er, dass nicht eins vermisst wird. Das ist die Rede von den Sternen. Nicht wahr, die Babylonier, die waren bekannt für ihren Sternenkult. Wir kennen aus Matthäus 2 die Sterndeuter, diese babylonischen Magier, die laut vielen Auslegern sehr wahrscheinlich aus Babylon kamen. Und sie waren kundig in der Sternlehre, sowohl der Astronomie, die Lehre über die Sterne, aber auch eben in der Astrologie, die götzenartige Verehrung der Sterne durch Horoskopdeutung. Und das Interessante ist, dass die Sterne hier gar nicht mal als Sterne bezeichnet werden. Sie werden als Herr benannt. Und wer ist der Anführer? Die Babylonier verehrten die Sterne. Und Jesaja erinnert hier daran: er führt sie heraus. Auch er hat sie erschaffen. Wieder ein Fingerabdruck Gottes, der im Letzten auf ihn hinweisen soll und zu ihm hinführen soll. Ja, wenn man also unter einem Volk lebt, das mit Horoskopen den Sternen nachläuft oder in den Sternen sein eigenes Glück sucht oder von den Sternen die große Liebe erwartet, dann sagt Gottes Wort, dass die Himmelslichter nur erschaffene Geschöpfe sind. Das hebräische Wort für erschaffen ist einzigartig für den lebendigen Gott. Dieses Wörtchen wird nie für Menschen verwendet, weil es Gott in seinem Schöpfungshandel meint. Das Wort Herr in Vers 26 meint ein strukturiertes militärisches Herr. Und mit bloßem Auge können wir in klaren Winternächten gerade mal 3000 Sterne, dieses Herr im hebräischen Zewah, wo übrigens auch dieses Wort Zewaot sich ableiten lässt, Gott ist der Herr der Herrscharen. Und wir können gerade mal 3000 Sterne sehen. Aber man nehme doch jetzt mal diesen Moment bei so einem herrlichen Abend. Und wie begeistert es einen schon, wenn man das sehen darf. Und wie ist es, wenn man dann zu einem Hubble oder James Webb Weltraumteleskop sich einmal etwas näher das zu Gemüte führt, die Bilder, wie atemberaubend groß dieses Universum ist und wie klein wir sind, wie es Sonnensysteme gibt, Galaxien und lokale Galaxienhaufen. Atemberaubend. Unsere Galaxie allein hat schätzungsweise 400 Milliarden Sonnen. Unzählige Planeten. Und alles funktioniert in einer phänomenalen Ordnung. Es ist wie eine Armee. Eine Armee besteht aus einem Trupp von Männern. Dann sind da ein paar Kommandante. Dann gibt es Verbände, Divisionen, Generäle. Und so ist das Weltall in immer größere Ordnungssysteme aufgebaut. Und der Herr der Herrscharen, der Herr Zewaot, der Herr der Armeen ruft sie Nacht für Nacht hervor. Ein Beweis, ein weiterer Beweis für seine unerschütterliche Herrschaft. Johannes Kepler, der große Astronom, war ergriffen von dem Anblick der Schöpfung und von der Schönheit des Universums und sagte über seinen Forschungen geneigt, Gott anbetend, Herr, ich fange an, deinen Gedanken nachzudenken. Aber da heißt es jetzt nicht nur, dass Gott die Sterne erschaffen hat, obwohl auch das schon sehr furchteinflößend ist, wenn man einen Blick ins Universum sich einmal gönnt. Ja, er hat sie herausgezählt, er nennt sie sogar mit Namen. Damit macht Gott klar, dass er sowohl die universale Sicht hat, aber auch die ganz persönliche Sicht in seine Schöpfung hat. Aber wir haben an dieser Stelle ein großes Problem. Weil der Gott der Bibel sowohl das große Ganze, aber auch das ganz Persönliche kennt und sieht, heißt das auch, dass er dich und mich und sämtliche unsere Geheimratsecken kennt. Die Tatsache ist unausweichlich und drängt sich doch an diesem Vers uns einmal nochmal zu. Es kann ja sein, dass jetzt hier auch einer unter uns ist, der das erste Mal hier im Gottesdienst ist und wir freuen uns, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Es kann auch sein, dass hier Menschen unter uns sind, die Sonntag für Sonntag Predigt hören oder in der Jugendstunde schon manches Mal waren, zig Predigten auch sonst schon gehört haben, aber lediglich eine christliche religiöse Fassade vor sich herschieben. Ja, es hören unter uns oder auch in der Übertragung möglicherweise Menschen diese Predigt, die noch gar kein echtes Leben aus Gott haben, aber sich an der Vergänglichkeit der Schöpfung erfreuen, statt dem Schöpfer zu danken und ihm anzubeten und ihm zu dienen. Und wenn das bei dir so sein sollte, dann lass mich dir sagen, durch seine Schöpfungsgewalt beansprucht der lebendige Gott, der den Himmel und das Meer und die Erde erschaffen hat, dein Leben für sich. Wenn du dich vor ihm noch nicht gebeugt hast und Gott als deinen Herrn und Erlöser noch nicht anerkannt hast, dann muss ich dich warnen. Du läufst gerade darauf zu, diesem Gott zu begegnen, so wie es die Heidenvölker tun, die zuvor beschrieben wurden. Darum muss ich dich warnen. Du bist auf einem Holzweg ohne Happy End, weil er geradewegs in die Verdammnis geht. Wir haben Gottes Weisheit, Gottes Allmacht und Gottes Herrschaft studiert, dass ihm nichts, aber auch gar nichts entgeht. Und so entgeht ihm auch nicht unser sündiges Leben. Und schau, Sünde ist der mutwillige Bruch von Gottes Geboten. Und wir alle haben von Natur aus ein Herz, das in Sünde geradezu mariniert ist. Das sündig von Natur aus ist. Wiewohl uns unser Gewissen hier und da mahnt, versuchen wir es dann schleunigst vielleicht beiseite zu legen. Das Gewissen uns ist doch nicht so schlimm, andere machen es doch auch so oder sind vielleicht sogar viel schlimmer, sieht doch keiner. Schau, die Bibel sagt, dass jeder von uns eines Tages einmal alleine vor Gott stehen wird. ohne diesen oder jenen, den wir schlimmer wählen als uns, wie wird es dann sein? Dann werden wir uns vielleicht sogar auch wundern. Denn obwohl Gott unvergleichliche Stärke hat und ihm nichts zu schwer ist, kann es sein, dass Gott dir dann vorhalten muss, du hast mir zu schaffen gemacht mit deinen Sünden und mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Obwohl der Gott ein Gott ist, der alles sieht und der vor nichts zurückschreckt, kann es sein, dass er dir dann vorhält, deine Missetaten trennen dich von deinem Gott und deine Sünden verbergen sein Angesicht vor dir. Und wiewohl der dreimal heilige Gott unvergleichlich weise ist und alles und jeden kennt, kann es sein, dass er zu dir dann sagen muss, weiche von mir, ich habe dich nicht gekannt. Und jetzt nimm diese Aussagen der Heiligen Schrift und den bisher studierten Predigttext einmal zusammen mit Gottes Macht. Wenn du so einmal Gott begegnen wirst und noch keinen Frieden mit Gott hast, das ist wie wenn Feuer und Wasser aufeinandertreffen. Dieser Gott hat nicht nur den Himmel erschaffen, sondern er hat auch die Hölle bereitet und verfügt, wer dorthin kommt. Aber eben dieser unendliche Gott, den kein Meer, keine Erde und kein Universum fassen kann, ist aus seiner Unendlichkeit in unsere endliche Zeit gekommen, in unsere endliche Welt. Der unendliche Gott kam in Jesus Christus zu uns. Dieser Jesus war 100% Mensch und 100% Gott. Er nahm am Kreuz die ewige Verdammnis in drei bitteren Stunden auf seinen eigenen Leib, obwohl er ohne Sünde war. Er ist es, der die Bande des Siebensgestirns geknüpft hat und hat sich doch von unseren Sünden fesseln und kreuzigen lassen. Wie stark muss diese Liebe Gottes sein, die in Jesus so viel Ungerechtigkeit aushielt, nur um uns Menschen nahe zu kommen und uns Rettung anzubieten. Ja, dieser Jesus starb, damit die unüberbrückbare Entfernung zwischen uns und Gott überwunden werden kann. Sein Tod am Kreuz wurde somit für uns zur Himmelsleiter. Jesus wurde dann nach 3 Tagen von den Toten auferweckt. Und während sämtliches Holz und Wild der Welt, sämtlicher Wohlstand und Weisheit nicht hinreichen würde, um dich oder mich für Gottes Gegenwart adäquat angenehm zu machen, war das Opfer Jesu Christi in Gottes Augen genug. Jesus ist das einzige Opfer, das Gottes Zorn stillt und deshalb auch dich und mich mit Gott versöhnen kann. Und darum eile zu ihm, solange es noch heute heißt, solange es noch nicht zu spät ist, wenn du Christus noch nicht als deinen Herrn anerkannt hast, beuge dich vor ihm. Wir haben Gottes Macht und Kraft studiert und doch ist diese göttliche Kraft nichts im Vergleich zu der Kraft, die in der guten Nachricht vom Kreuz steckt. Denn wenn du die Realität deiner Sünde erkannt hast und an dir selbst zerbrochen zu Jesus kommst, ja, ihm deine Schuld bekennst, Gott verspricht dir einen Neuanfang, nochmal ganz von vorne. Er verspricht dir ein neues, ja, ein ewiges Leben. Ja, wenn du dich an den hängst, der am Kreuz für dich hing, dann wird er dich niemals hängen lassen. Und dann gelten dir die ganz persönlichen Worte aus Jesaja 43, Vers 1 folgende, wo geschrieben steht, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Du hast mir zu schaffen gemacht mit deinen Sünden und mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten und ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Und damit eilen wir zur letzten Charakteristik, die dieser Abschnitt uns vor Augen stellt. Seht, da ist euer Gott. Wir haben soweit studiert. Gottes unvergleichliche Allmacht. Gottes unerschütterliche Herrschaft. Und im Letzten schauen wir uns jetzt noch einmal einen letzten Abschnitt in Vers 27 bis 31 an, der uns unter die Haut gehen wird. Weil er eine ganz persönliche Note mit sich bringt, wenn wir es im Kontext studieren. Unter dem dritten Punkt Gottes unerschöpfliche Tragkraft. Gottes unvergleichliche Allmacht. Gottes unerschütterliche Herrschaft. Und drittens Gottes unerschöpfliche Tragkraft. Wenn kein Stern des Universums sich Gottes Blick entziehen vermag, dann können wir Menschen es auch nicht. Und genau darum geht es Gott in den folgenden Versen. Vers 27 ist wieder ein Schlüsselvers mit einer Frage. Auf diese persönliche Konfrontation hat der ganze Text hingearbeitet. Und schau her, Vers 18, dort hatte der Prophet über Gott und die Welt gesprochen. Vers 21 hatte Gott in direkter Rede zu den Adressaten im Plural gesprochen. Und in diesen folgenden Versen, ab Vers 27, wendet sich Gott mit direkter Rede an die Exilanten, an Jakob und Israel. Gott sprach zuerst zu denen, die noch gerichtet werden. Jetzt wendet er sich zu denen, die sich bereits richten ließen, indem sie sich im Glauben an Gottes Heilsangebot gehängt haben. Ja, es ist soweit. Gott kommt zum Du. Und Gott will durch diese Verse jetzt ganz persönlich zu uns reden. Dieser Abschnitt in Gottes ist Gottes Seelsorge im 40. Kapitel des Jesaja-Evangeliums. Deshalb enthält dieser Abschnitt auch diesen wunderbaren Vers, den so mancher schon zum Lieblingsvers für sich erkoren hat. Wir beginnen mit Vers 27. Warum sprichst du denn, Jakob? Und sagst du, Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und mein Recht entgeht meinem Gott? Dass Gott sich jetzt hier an Jakob und Israel wendet, das erinnert an diesen Kampf zwischen Gott und Jakob in 1. Mose 32, wo er Jakob den neuen Namen empfängt, die neue Identität bekommt. Jakob, das steht für den Sünder, für den Rebell, für den Windschattenfahrer, für den Fersenhalter, als ein Volk, ja, das nur seinen eigenen Vorteil sucht und Zurechtweisung nötig hat. Aber Gott wendet sich auch an Israel. Als ein Volk, das viel Leid ertragen musste, brutale Misshandlung erfahren hatte, mit Einsamkeit und Verachtung vertraut war. Gott selbst nimmt den zweifachen Vorwurf seines geliebten Volkes auf. Und die hebräische Zeitform drückt damit aus, diesen intensiven Vorwurf, der Gott vorgetragen wird. Immer wieder sprichst du, dass dein Weg vor dem Herrn verborgen ist. Immer wieder sprichst du, dass dein Recht deinem Gott, hier steht meinem Gott, entgeht. Mein Weg ist verborgen vor dem Herrn. Das Verb verborgen, das meint eine feststehende Tatsache nach dem Motto, warum hast du dich vor mir verborgen? Die erste Frage ist somit eine theologische Unterstellung und klagt das Wesen Gottes an. Scheint, als kann er meinen Weg nicht sehen. Der zweite Ausdruck, mein Recht entgeht meinem Gott, drückt eine kontinuierliche Erfahrung aus. Ich bringe dir meinen Fall vor, aber immer wieder wird er abgetan. Und diese Frage ist empirischer Natur und zielt auf die eigene Erfahrung ab. Warum findet man mein Gebet und Rechtsbeistand keine Erhörung? Das Besondere bei der Anklage allerdings ist, dass hier von Jahwe die Rede ist. Vielen Bibelübersetzungen mit Herr Großbuchstaben geschrieben, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dem Bundesnamen. Und hier ist die Rede von meinem Gott. Also Israel wendet sich mit seiner Klage zumindest schon mal an die richtige Adresse. Ach, und wie mag Vers 27 da auch so manchem unter uns aus dem Herzen sprechen? Da wurdest du falsch behandelt oder auf nicht nachvollziehbare Weise benachteiligt, während bei anderen das Leben schnurstracks gerade aufwärts geht. Gleich dein Weg einer Berg- und Talfahrt. Oder da ist das leise Wimmern eines Stillen, der um Hilfe ruft, eines Verzweifelten, der kein Gehör zu finden scheint über seine Angelegenheit. Die Vergangenheit lässt dich nicht zur Ruhe kommen. Gegenwärtige Ängste lähmen dich. Ist Gottes Arm denn zu kurz? Hat er denn aufgehört, gnädig zu sein? Nein, es gibt keinen Grund, sich zurückzuziehen und zu mauern, noch Gott Vorwürfe zu machen, dass er bewusst wegsehe. Genau deshalb wurden ja die vorangegangenen Verse geschrieben, dass Gott in seinem Wesen nichts entgeht. Und mit Jesaja 50, Vers 2 ruft Gott dem Klagenden, Vers 27, dem Misshandelten und dem Alleingelassenen und Nachgestellten, und somit auch manchen unter uns heute mit dieser rhetorischen Frage zu, ist etwa meine Hand zu kurz, um zu erlösen, oder ist bei mir keine Kraft, um zu retten? Die Heilige Schrift sagt hiermit, wer zu Gott kommt, der kommt nicht zu kurz. Aber magst du sagen, die Last meiner Krankheit ist mir zu schwer. Dass ich von liebsten Menschen verlassen wurde oder enttäuscht wurde, damit komme ich nicht klar. Ich bete, dass die dunkle Wolke über mein Mein Leben wie ein Schleier hat sie sich gelegt, dass es sich endlich auf- und davonhebt und ich endlich die Sonne wieder sehen kann. Meine Flügel sind gestutzt, ich kann nicht weiter. Vers 28. Vers 28 ist Gottes Antwort für dich in all ihrer Pracht. Es ist die Antwort des Gottes, der nicht nur sämtliche Sterne kennt und mit Namen nennt, sondern auch dich beim Namen nennt. Siehe, hier ist dein Gott. Weißt du es denn nicht, Vers 28, hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt dem Müden Kraft, Stärke genug dem unvermögenden Knaben, werden müde und matt. Junge Männer straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Diese Verse sind Gottes Notfallseelsorge. Sie sind das göttliche Erste-Hilfe-Paket für alle Niedergeschlagenen, des Lebens müden oder auch an den Umständen Verzweifelten. Für alle, die in der Diaspora zerstreut sind und keine bibeltreue Gemeinde finden. Für alle, die an der Last der Gemeindearbeit zu verzagen drohen. Gottes Energieriegel ist das hier für dich. Wenn du am Ende bist, dann ist Gott erst am Anfang. Und Gott erinnert zunächst wieder, dass Israel nichts Neues und wir auch nichts Neues hier zu hören bekommen. Weißt du es denn nicht? Hast du es nicht gehört? Und dann will Gott Anteil geben an seiner Kraft. Vers 29 beschreibt diesen göttlichen Transfer der Kraft, die Gott uns zuteil werden lassen möchte. In einer Kreuzstruktur außen steht der Müde und das Unvermögende oder der Unvermögende. Müde ist das Versagen unter dem Druck des Lebens. Schwach, Unvermögen ist der Mangel an innerer Stärke und meint jemand, der keine Kraft oder Vitalität mehr aufbringen kann. Wichtiger aber noch, was außen steht, ist, was im Zentrum steht, was Gott mitteilen möchte. Es ist Kraft, Stärke. Was Gott geben möchte, ist Stärke und das hebräische Wort für Stärke hängt zusammen mit Knochen, Festigkeit, Haltbarkeit, Stabilität. Kraft meint dagegen eher den kraftvollen, dynamischen Prozess oder auch einfach das produktive Schaffen. Diese Kraft Gottes und Stärke Gottes, die unerschöpflich er hat und uns mitteilen möchte. Oh ja, erinnert uns an Psalm 87 und dass wir das mitbekennen mögen. Herr, all meine Quellen sind in dir, oh Gott. Wilhelm Busch, seine Mutter, sagte einmal gegen das Ende ihres Lebens, Herr, jetzt kann ich nicht mal mehr Pfannkuchen backen ohne dich. Vers 30 beschreibt die Endlichkeit des Menschen in dem ganz normalen menschlichen Ermüdungsprozess. Keiner kann pausenlos durchpowern. Knaben ist ein allgemeines Wort für junge Männer. Aber das Wort hier, das für junge Männer nochmal steht, ist eigentlich, meint eher die jungen Burschen. Das ist die Elite, das sind die Besten der Besten, das sind die Preisträger im Wettkampf. Das sind die, die möglicherweise an dieser Stelle auch daran erinnern, als Jerusalem erobert wurde und die Elite vorne stand und fiel. Ja, sie wurden müde, sie strauchelten, sie fielen. Aber, und hier kommt dieser triumphierende Kontrast in Vers 31. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen. Nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Hier ist der Himmelsblick. Hier liefert Vers 31 diesen krönenden Beweis, dass es Leidenschaft ohne Burnout gibt. Und da, wo jemand ausgebrannt ist, es einen Ausweg gibt. Da, wo du festgefahren bist oder dich sogar auch innerlich festgekettet fühlst, sollst du wissen, du kannst deine Fesseln gegen Federn tauschen. Jesaja 40, Vers 31 gibt uns frischen Aufwind. Und es ist nicht so, dass da einfach nur heiße Luft dahinter steckt oder leere Versprechen. So wie bei dem Werbeslogan Red Bull verleiht Flügel 2013 hat ein Kläger die Firma verklagt und Recht bekommen. Nein, wenn Vers 31 davon spricht, dass denen, die Gott vertrauen, neue Kraft zuteil wird und sie auf Flügel auffahren wie der König unter den Vögeln, dann spielt der Text auf was ganz Konkretes ab. Dieser Begriff kommt nämlich auch in 2. Mose 19 vor, wo Gott den Exodus, das heißt den Auszug aus Ägypten, beschreibt. Gott hatte sein Volk wie auf Adlersflügen getragen. Wie ein Adler sich um seine Jungen sorgt und bemühte, so ist Gott. Und so verheißt Gott hier seinem Volk im schrecklichen Exil einen zweiten Exodus. Einen Exodus, den er wieder initiieren wird, wo er sein Volk und all, die ihm vertrauen, nicht nur in ihr Land wieder zurückbringen wird, nein. Er wird ihnen viel mehr Kraft verleihen, einer zukünftigen Herrlichkeit entgegenzufliegen, dem himmlischen Jerusalem, mit dem Antrieb der göttlichen Thermik. Das gilt jedem, der zum Glauben an Jesus kommt, ebenso. Weil wo einer zum Glauben an Jesus kommt, da ist Exodus angesagt. Aber steckt noch mehr in diesem Vers 31. Der Hinweis auf die Erneuerung und das Auffahren des Adlers wird von manchen Auslegern auch auf das Gefieder bezogen. Nach der Mauser, wo der Vogel das alte Gefieder ablegt und das neue anzieht bzw. nachwachsen lässt. Aber dieser Austausch, das Ablegen und Anziehen, geschieht nur, wenn wir auf den Herrn harren. Harren kann auch mit Hoffen oder sich Gedulden übersetzt werden. Ja, wie tut unsere Zeit dieses Verb Not? Wilhelm Busch schreibt, ja, was heißt denn das, auf den Herrn harren? Im Originaltext steht für harren ein Wort, das auch gebraucht wird, wenn ein Bogenschütze, der den Pfeil aufgelegt hat, das Ziel ins Auge fasst und zielt. Mit gesamter Konzentration schaut er auf das Ziel. Alles andere, was ihn stört, hat er abgeblendet. Wer in der Tiefe seines Lebens auf Gott und sein Wort harrt, wer auf ihn sein ganzes Vertrauen, seine ganze Hoffnung setzt, selbst da, wo es auch nichts mehr zu hoffen gibt, der darf mit dieser Verheißung aus diesem Vers 31 rechnen. Der erlebt eine Wiederbelebung sondersgleichen. Ob er im ermüdeten Kampf gegen die Tyrannei des Dringlichen steht oder ob er im Rollstuhl oder im Krankenhaus auf dem letzten Meter seines Lebens an den Tropf gebunden ist und der Sterbenden mit der ewigen Wahrheit nochmal aufleuchten darf. C.S. Spurgeon schreibt über einen seiner größten menschlichen Vorbilder im Glauben, dem gesegneten George Whitefield, die folgenden Worte, und legen Sie diese Beschreibung einmal neben Vers 31 und am besten noch Whitefields Biografie neben Ihr Bett zum Lesen. Das Interesse, das ein Mann wie George Whitefield erregt, kennt kein Ende. So oft ich sein Leben gelesen habe, habe ich eine ausgesprochene Belebung erfahren. Er lebte. Andere Männer scheinen nur halb zu leben. Whitefield aber war nichts als Leben, Feuer, Flügel und Kraft. Und woran lag das, dass Whitefield so rastlos, so unermüdlich Energie bekam? Weil er, um es mit den Worten Bushs einmal zu sagen, mit dem Pfeil seines Lebens das Ziel im Augen behielt, weil er auf den Herrn hatte, weil er nicht darauf wartete, dass Gott sein Feld pflügt und sät, sondern nachdem er gepflügt, gesät, gebetet, studiert und gepredigt hatte, wartete er geduldig auf den Segen des Herrn. Ja, und damit kommen wir zum Schluss. Jesaja endet nicht mit dem Adler. Wenn wir auf den Herrn harren, befähigt er uns nicht nur höher zu fliegen, sondern auch ausdauernder zu rennen und letztendlich ohne Ermüden zu gehen. Sie laufen, ohne matt zu werden, und wandeln, ohne ermüden. Achten Sie einmal auf die Reihenfolge, denn sie erscheint uns zunächst seltsam. Erst steigen wir wie Flügel auf Flügel mit wie ein Adler empor, dann laufen oder rennen wir, ohne matt zu werden. Schließlich wandeln wir, ohne zu ermüden. Ist das nicht eine verkehrte Reihenfolge? Ganz und gar nicht. Zuerst erkennen wir nämlich, wenn wir in Jesus Christus sind und zum Glauben gekommen sind, dass wir mit Christus nach Epheser 2 versetzt sind in die himmlischen Regionen. Unser Leben ist verborgen in Gott. Dann machen wir uns nach Hebräer 12 auf zum Dauerlauf, um mit Ausharren den Kampf zu kämpfen und zu laufen, der vor uns liegt. Und damit stehen wir dann schließlich im ganz normalen Christenleben und lernen nach Kolosser 2 in Christus zu wandeln, ohne zu ermüden. Herr, morgen stehen wir alle wieder in der Laufbahn des Alltags. Und lass uns hier und da Querschläge einholen, das liegt auf der Hand. Aber halte das fest, wer Gott ist. Vergiss nicht, was dieser Predigttext uns lehrt. Lass ihn Gottes Vergissmeinnicht für dich sein. Mach es dir zur Gewohnheit, Gottes Eigenschaften immer wieder einmal zu studieren. J.I. Packer schrieb ein wertvolles Buch, mit dem ich schließen möchte. Gott erkennen. Und er zitiert dort Spurgeon mit den Worten: Möchtest du deinen Leib überwinden? Möchtest du deine Sorgen ertränken? Dann tauche ein in das tiefe Meer der Gottheit, in seine Unermesslichkeit, und du wirst dich wieder erheben, wie von einer Ruhestatt, erneut und gestärkt. Ich weiß von nichts Größerem, das uns so sehr ermutigen, die Wogen von Leid und Kummer stillen und die Stürme der Prüfung in Frieden verwandeln kann, wie ein aufrichtiges Nachsinnen über den Gegenstand der Gottheit. Nichts wird den Intellekt so beflügeln, nichts das Menschenherz so sehr erheben, wie eine gläubige, ernsthafte, anhaltende Beschäftigung mit Gott. Lasst uns beten, Herr, und so möchten wir auf deinen Namen harren. Herr, vergib, wo wir so ungeduldig sind, wo wir meinen, wir möchten es unsere Art und Weise, wie wir es dir vorschreiben. Vergib, wo unser Blick weg auf uns und unsere Umstände gefallen ist, anstatt auf die unvergleichliche Schönheit unseres Gott und Königs. Herr, unser Herrscher, wir möchten dich anbeten und dir Danke sagen, dass du in Jesus Christus uns nahe gekommen bist, sodass wir dich Vater nennen dürfen. Herr, und wie verlangt es unsere Seele danach, dich zu schauen, hier im Glauben durch das Studieren und Lesen und Hören deines Wortes, aber dann einmal auch in der Ewigkeit, anbeten vor dir zu stehen, dem König aller Könige. Herr, und so möchten wir dir doch jetzt schon dienen. Beflügle und befähige du uns, das Unmögliche, was vor uns steht, zu tun. Herr, wir möchten von hier nicht weitergehen, es sei denn, dass du mit uns bist. Darum wollen wir auf dich harren und dir für deine große Güte danken. Amen.